Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Pfingsten ist ein Fest vor Begeisterung, aber nicht überall. In der Kirche ist von Begeisterung häufig nicht mehr so viel zu spüren. Vor allem reformierte Gottesdienste gelten eher als trocken und blutleer. An der Theologischen Fakultät der Uni Bern ist gestern ein Liturgikzentrum eröffnet worden, das nach neuen, attraktiven Gottesdienstformen sucht. Jetzt schnell, was bedeutet Liturgie? Liturgie ist eigentlich das Material, das ein Gottesdienst daraus besteht. Das heisst, die Worte, die Melodie und die Reihenfolge der Gebete. Also ganz einfach gesagt, ist Liturgie eigentlich der offizielle Gottesdienst der Kirche. Und jetzt will man also in diesem liturgischen Zentrum, dass der Gottesdienst zu einem Gesamtkunstwerk gemacht werden soll. Der Lorenz Marti hat darüber mit einem der beiden Leiter von diesem Zentrum geredet, einem reformierten Theologen, Professor David Blüss.
David Blüss, wer in einen reformierten Gottesdienst geht, sagt etwa die, ich gehe zur Predigt. Die Predigt ist wichtig, die ganze Liturgie drumherum, aber nicht so. Haben die Reformierten ein liturgisches Defizit?
Nein, die Reformierten haben kein liturgisches Defizit, aber sie haben ein eigenes Verständnis vom Gottesdienst. Der Gottesdienst ist auf die Predigt bezogen. Das heisst, der Gottesdienst ist von der Predigt her gedacht und entwickelt, dass biblische Texte ausgelegt und aktualisiert werden
können. In welche Richtung wettet ihr jetzt die Liturgie erneuern oder aufwerten? Was könntet ihr euch da vorstellen?
Ich sehe drei Punkte, die mir wichtig scheinen. Zunächst geht es darum, dass Gemeinden die sind, die die Gottesdienste feiern können. Mit dem hängt der zweite Punkt zusammen. Die Gemeinden brauchen bekannte, vertraute Formen. Ritual. Es geht um die Kunst der rituellen Gestaltung. Auch wir Reformierten, wir brauchen Formen, wir brauchen Formeln und Symbole. Und der dritte Punkt. Es geht darum, dass wir uns wieder zurückbesinnen auf Tradition und Traditionen vom liturgischen Handeln. Und dazu gehören auch Ritual, wie zum Beispiel das Abendmahl, das Unser Vater, der Segen, aber auch das Schuldbekenntnis, das zum Urgestein gehört von der reformierten Liturgie, wo uns aber abhanden gekommen ist.
Bei Formen, Formeln und Ritual ist es aber vielen Reformierten eher nicht so wohl.
Ich glaube, das ist ein Vorurteil, das stimmt so nicht. Wir Menschen brauchen Formen und Formeln vom Morgen bis zum Abend. Das gilt in besonderer Weise auch für den Gottesdienst, für religiöse Formen.
Kann denn eine Erneuerung von diesen Gottesdienstformen mehr sein als nur Kosmetik?
Wenn wir an den Formen arbeiten, dann arbeiten wir auch an den Inhalt. Es ist nicht möglich, Form und Inhalt zu trennen. Wir haben die theologischen Inhalte, das Evangelium im Gottesdienst, nur in gestalteten Formen. Um es überspitzt zu sagen, wir können im Gottesdienst nicht inszenieren. Der theologisch überlegte Umgang mit Formen, mit Körper, mit Klang, mit Licht, mit Räumen nimmt die Menschlichkeit vom Menschen, nimmt die Erfahrung ernst und lässt sich auch theologisch begründen in der Menschwerdung von Gott.
Die redet im Zusammenhang mit der Gestaltung eines Gottesdienstes auch von Kunst. Ist ein Gottesdienst ja auch eine Art Kunstwerk?
Der Gottesdienst ist ein Kunstwerk, aber ich will nicht so weit gehen und sagen, Liturgen, Liturginnen sind Künstlerinnen und Künstler. Sie sind vielleicht Kunsthandwerker. Die Kunst vom reformierten Gottesdienst ist das nächste Mal die Predigtkunst. Die Kunst von der geistreichen und von der begeisternden Auslegung von biblischen Texten. Predigtkunst ist aber nicht nur der Text, das Manuskript von der Predigt, sondern es geht auch um die Kunst vom Vortragen, vom Reden, von der Mimik, von der Gestik. Und es geht um die Kunst von der dramaturgischen Gestaltung vom liturgischen Rahmen.
Der David Blüss, Theologieprofessor und Co-Leiter vom Liturgikzentrum an der Uni zu Bern, befragt von Lorenz Marti. hört die RS1, in ein paar Sekunden ist es 20 Minuten vor der 7. Dogmen und dogmatisch zu sein, da hat man meistens das Gefühl, ja, das betrifft sowieso die katholische Kirche. Aber auch orthodoxe und evangelische Kirchen haben in ihren Traditionen Dogmen und feststehende Glaubenssätze. Dass man auch in der reformierten Kirche die alte Tradition der Dogmen nicht vergisst, dafür setzt sich der reformierte Theologe Gottfried Locher ein, der auch Ratspräsident vom Schweizerisch-Evangelischen Kirchenbund ist. Judith Wipfler hat ihn zu diesen Dogmen und Glaubenssätzen befragt.
Dogmatisch nennt man einen Menschen, der nicht diskutieren will, der sagt, so ist es und nicht anders. Dogmatisch hat einen negativen Beigeschmack in unserem heutigen Spruch. Gottfried Locher, sind Sie so einer, so ein dogmatischer?
Das tun gerade so, wenn meine Kinder fragen. Die würden wahrscheinlich sagen, es sei so und sei noch schlimmer, er sei sogar ein Dogmatiker. Er fände noch gerne neue Worte für das starre Dogma auszudrücken. Aber ich glaube, auch die Kinder haben sogar schon gemerkt, beim Dogma geht es eigentlich um etwas anderes. Das negative Urteil, das wir heute haben, wenn wir dogmatisch sagen, das trifft genau das nicht, was ein Prediger, eine Predigerin, ein Verkündiger von der Kanzel machen will, wenn er über einen Glauben redet. Das Dogma, wenn man es genau anschaut, ist eine verdichtete Glaubenswahrheit. Eine Glaubenswahrheit, die sich auf die Bibel bezieht, nicht auf irgendetwas. Und in der Bibel spezifisch auf Jesus Christus, auf das Leben von Christus, über den Kontext, wo Christus drin ist gestanden, im Alten und im Neuen Testament. Das Dogma probiert, das in Wort zu fassen. Und wenn wir es miteinander machen, miteinander ausdrucken, dann kommen wir in ein Bekenntnis.
Jetzt gibt es aber in der römisch-katholischen Kirche zum Beispiel auch Dogmen, die gar nicht mit der Bibel zu tun haben. Zum Beispiel das Dogma von der Unfehlbarkeit vom Papst. Darauf haben sich dann die Christkatholiken auch selbstständig gemacht, weil sie das nicht haben wollen, das Dogma. Oder auch das Dogma von der unbefleckten Empfängnis Mariens. Da hat es auch überhaupt kein einziger Vers in der Bibel drüber. Das sind die Dogmen, die für Sie, Gottfried Locher, als reformierter Theologe keine Rolle spielen.
Ja, alle Konfessionen haben probiert, auch eben eine Dogmatik zu entwickeln und sagen, wie kann denn ein Dogma überhaupt formuliert werden? In der protestantischen Dogmatik geht man nicht so weit. Da muss ein Dogma klar eine biblische Basis haben, die nachvollziehbar ist, wo auch für eine Laie es ermöglicht, zu schauen, wie man denn zu dieser Glaubenswahrheit ist gekommen, verdichtet. Und das ist einer der Streitpunkte zwischen den verschiedenen Konfessionen.
Die ersten Dogmen sind ja ökumenisch noch entstanden in der alten Kirche, also in der frühen Zeit von der Kirche. Man hat sie damals auch Symbol genannt. Also Dogma hat man auch Symbol genannt. Was steckt denn da dahinter?
Symbol, das Bekenntnis, das Dogma hat an sich, dass es über sich heraus zeigt. Es zeigt eben nicht auf sich selber. Ein Dogma ist kaltlos, wenn es nicht auf die Bibel zeigen kann, so dass man es eben nachvollziehen kann. Das ist allen Konfessionen auch wichtig, dass das möglich ist. Nicht alle formulieren es gleich, aber alle möchten, dass das geht. Und insofern ist ein Dogma sehr wohl ein Symbol. Es hilft uns, den Blick aufzutun. Es hilft uns auch zu verstehen, wie andere die Bibel gelesen haben, sodass wir es nicht einfach allein müssen machen müssen. Und dass wir unser eigenes Bibellesen können messen und überprüfen an dem, wie es andere auch gemacht haben.
Jetzt schauen wir mal ganz konkret auf so ein paar verdichtete Glaubensaussagen, Dogmen, all die Dogmen, die ja auch so in den Bekenntnistexten, die hin und wieder eben in der Kirche gesagt werden, vorkommen. Eine ist etwas, wo viele Leute heute sehr viel Mühe mit haben, die leibliche Auferstehung von den Toten. Also dass man wirklich den ganzen Körper und Körper und Seele einmal wird aufstehen von den Toten. Wie gehen Sie mit so einem Glaubenssatz um, Gottfried Locher, heute im 21. Jahrhundert?
Es hilft, wenn man das verdichtet ganz wörtlich nimmt. Eine verdichtete Glaubensaussage tut etwas zusammenfassen, aber es tut ihm eben auch Sprachdichtung geben. Wir können über diese Glaubenswahrheiten nicht anders reden als mit unserer Sprache, und die Sprache wechselt in den Jahrhunderten. Wir müssen neue Wörter und Bilder finden, um die Sachen auszudrücken. Was aber bleibt, ist der Kern hinten dran von dem, was ausgesagt wird. Und jetzt in diesem Beispiel, wo es im Glaubensbekenntnis darum geht, dass Tote auferstehen, glaube ich, können zu erfassen, dass gesagt wird, dass eine Identität da ist. Ich habe eine Identität, die geht über meinen Tod raus. Ich bin im lieblichen Tod, was das hiesige Leben angeht, ganz gestorben. Aber ich habe in mir immer schon einen Funken gehabt, man könnte ihn vielleicht göttlich nennen, wo mehr ist als das Leben hier und wo über das rausgeht. Und das weitergehen und das auferstehen, das will hier ausgedrückt werden. Warum die Betonung vom Lieblichen? Da stogeln wir am meisten drüber. Warum die Betonung vom Lieblichen? Wenn ich schaue, wie mein Leben funktioniert, dann sehe ich, dass mein Leib ganz entscheidend ist für meine Identität. So wie ich lebe, da, wo ich dann Gutes oder Schlechtes tue, da, wo ich gestalten kann im Leben, da hat mein Leib eine entscheidende Rolle dabei. Und darum kann ich mir eine Identität ohne mein Leib auch nicht vorstellen. Was jetzt das heisst, dass der Leib neu geschaffen wird und aufersteht, das übersteigt auch meine Vorstellungsfähigkeiten. Dass er aber zwingend zu meiner Identität dazugehört und dass er in der Auferstehung auch irgendeinen Ort muss haben, das scheint mir logisch.
Und es widerspricht auch ein bisschen dem Klischee, als Kirche lange Zeit liebfindlich war. Eigentlich genau das Gegenteil da gemeint, wenn der Lieb so wichtig ist, dass der auch erlöst wird, auch darf auferstehen. Das ist ja eigentlich noch ein spannender Aspekt.
Sehr gut, darum ist es mir so lieb. Die Lieblichkeit ist der Ort, wo auch Ethik stattfindet. Also, wenn wir jetzt heute viel Gewicht in der Theologie auf Ethik legen, dann hat es am Schluss mit Lieblichkeit zu tun. Es sind Institutionen und Personen, die etwas machen oder nicht machen. Und in der Lieblichkeit zeigt sich unsere Christlichkeit. Darum gibt es einen alten Spruch, schon bei den Kirchenvätern, der heisst «Caro salutis est cardo». Das Fleisch ist der Angelpunkt des Heils. Also in dem Sinne, wie wir hier in dieser unfertigen, fragwürdigen Art, wie wir leben, in dem Sinne zeigt sich, ob Heil entstehen kann oder nicht. Und das Heil, das zeigt über das Lieblichsein von dieser Welt heraus.
Jetzt sind wir richtig dogmatisch in einem positiven Sinn geworden. Wir haben nämlich diskutiert, wir haben etwas ausgelegt, wir haben einen verdichteten Glaubenssatz ein bisschen entdichtet. Jetzt würde ich aber gerne noch mal fragen, wie es mit der Gültigkeit von Dogmen ist. Man sagt ja, das ist ein für allemal eine Glaubenswelt und die bleibt und die kann man auch nicht mehr zurücknehmen. Das gilt für immer. Ist das so oder kann man nicht auch sagen, also das und jenes, das glauben wir so heute nicht mehr? Oder ist dann der Witz vom Ganzen nicht mehr existent, wenn man das so macht?
Hier kommt es darauf an, wie man die Begriffe füllt. Mir ist es wichtig zu unterscheiden zwischen Dogma und Dogmatik. Also wenn ihr heute ein Lehrbuch aufschlägt über Dogmatik, dann hat hier einer oder eine versucht, Glaubenswahrheiten zu verdichten in seiner Sprache. Und die Sprache ist, weiss Gott, nicht sakrosankt. Die muss man überprüfen, die muss man ändern. Die wird schon in 10 Jahren anders tönen und in 100 Jahren tönt sie ganz anders. Aber das, was der oder die hat probiert auszudrücken, nehmen wir jetzt zum Beispiel die Trinität oder nehmen wir eine Auferstehung von der ganzen Identität des Menschen, von der ganzen Person. Diese Aussage ändert sich nicht. Darin kommt etwas zum Ausdruck, wo, wenn es super gemacht ist worden, sich eben biblisch begründen lässt. Und damit ist sie auch zeitlos. Die Schwierigkeit daran ist, das, was zeitlos ist, muss immer in zeitbedingter Sprache neu gesagt werden. Und darum ist die Überprüfung eine Frage, die je nach Konfession auch ein bisschen anders gelöst wird.
Darum haben Sie auch noch einen Job als Theologe, weil Sie das immer wieder neu müssen, dogmatisch ausdeuten. Sonst wäre ja alles einmal gesagt und das geht natürlich nicht über 2000 Jahre.
Darum hat vor allem die Pfarrerin und der Pfarrer einen Job. Also das ist eine Gabe, wo ich höchste Achtung davor habe, wenn jemandem gelingt, Glaubenswahrheiten in einer Sprache heute zu sagen, dass es die Leute packt. Nicht nur, dass sie es verstehen, sondern dass sie auch packt und bewegt. Das ist die grosse Kunst von der Verkündigung.
Dogmen nicht dogmatisch, sondern zeitgemäss zu verkünden. Dafür setzt sich der reformierte Theologe Gottfried Locheri. Er ist der Ratspräsident vom Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund und meine Kollegin Judith Wipfler hat mit ihm geredet. Ihr hört die RS1. In ein paar Minuten ist es 10 Minuten vor der 7. Thank you. Ihr hört der RS1 mit der Sendung «Zwischenhalte». Und wir kommen jetzt zum Glockengeläut, wo der Pfingstsonntag einläutet. Wir hören dann gerade die Glocken von der katholischen Kapelle von St. Josef in Alpnachstadt. Alpnachstadt liegt grob gesagt zwischen Luzern und Zarnen im Kanton Obwalden und liegt direkt am Alpnacher See. Wer von Brienz zum Beispiel über eine Brünig nach Luzern fährt mit dem Auto, kommt dort vorbei. Und in Alpnachstadt gibt es etwas, was sonst nie auf der ganzen Welt nie gibt. Und zwar die steilste Zahnradbahn der Welt. Und die führt direkt auf den Pilatus. Und in diesem Willer am Alpnacher See, eben in Alpnachstadt, hat es auch ein christliches Zentrum. Eine Kapelle, die 1708 vom Bischof von Konstanz ist eingeweiht wurde. Und in diesem kleinen Türmchen mit so einer Zibelenhaube oben auf dem Dach hängen zwei Glöckchen. Und die jüngere von diesen beiden Glocken ist aus dem Jahr 1939 und ist dem Landesheiligen, dem Bruder Klaus, gewidmet. Und man liest darauf der sogenannte Englisch Gruß. Und der heisst, gegrüßt seiest du, Maria, du Begnadete voller Gnade. Der Herr sei mit dir. Hören wir jetzt also das Glockengeläut mit den zwei Glocken von der katholischen Kapelle St. Josef von Alpnachstadt, wo der Pfingstsonntag einläutet. Thank you. Das war die Glocke von der katholischen Kapelle St. Josef von Alp nach Stade im Kanton Obwalden. Sie haben den Sonntag, den 12. Juni, angekündigt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.